Am Wochenende erreichten uns ungewohnte Bilder aus China. Wütende Menschen demonstrieren gegen die strikte Null-Covid-Politik. Jetzt greift die Regierung hart durch, setzt auf Gewalt und totale Kontrolle. China ist unser wichtigster Handelspartner, aber die Diskussion, ob das so bleiben soll, die ist eröffnet. Das Wirtschaftsministerium will eine größere Unabhängigkeit deutscher Firmen, auch weil man mit einer Annexion Taiwans rechnet. Proteste in China, wie umgehen mit Peking? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Und das sind meine Gäste. Bei uns ist Hao Gui, er ist Redakteur der Asienprogramme der Deutschen Welle. Er ist geboren in Nanjing in China und lebt seit 1999 in Deutschland. Ich begrüße Güdi Jensen, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und Mitglied der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe. Und vor einem Monat waren Sie noch zu Besuch in Taiwan. Und herzlich willkommen Professor Stefan Kotz, Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und dort Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum. Und zugeschaltet in Peking ist uns Miriam Steimer. Sie leitet dort das ZDF-Studio. Schönen guten Abend, Frau Steimer. Ich begrüße Sie und würden gerne mit Ihnen beginnen. Wir haben am Wochenende diese vielen Proteste gesehen. Wie sieht es im Moment aus auf Chinas Straßen?
Ja, im Moment ist es auf Chinas Straßen eher ruhig. Das liegt vor allem an der massiven Polizeipräsenz. Also wir waren gerade gestern noch mal an dem Ort, wo wir am Sonntag auch bei der Demonstration hier in Peking dabei waren. Da ist davon nichts mehr zu sehen. Also auf einem Mauervorsprung gibt es noch ein bisschen Kerzenwachs, aber das war's. Aber was dort ganz klar zu sehen ist, ist ganz viel Polizei. Also mehrere Polizeiautos in der Straße und vor allem auch sehr viele Aufpasser in Zivil. Und so sieht es auf vielen Straßen in China gerade aus. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir keine größeren Proteste mehr sehen. Also natürlich gibt es immer mal wieder Videos von kleineren Zusammenstößen. Das sind dann aber Einzelpersonen oder kleine Gruppen, aber nicht mehr die Massen, wie wir sie am Wochenende in vielen Städten in China erlebt haben.
Ist das, weil die Menschen zu viel riskieren? Oder was kann passieren, wenn sie weiter demonstrieren würden? Oder ist es einfach schier unmöglich, wie noch auf die Straßen zu gehen?
Ja, ich glaube, es ist beides. Also man muss sich noch mal in Erinnerung rufen, jeder, der am Wochenende auf der Straße dabei war, muss mit Konsequenzen rechnen. Wir haben ja gesehen, es gab schon Verhaftungen. Wir hören von vielen, die dabei waren, die jetzt Anrufe von der Polizei bekommen oder auch Besuche von der Staatssicherheit. Also da läuft gerade die Maschine auch auf Hochtouren. Und da hilft natürlich die digitalen Überwachungsmöglichkeiten, die China sowieso schon hat. Also jeder, der dabei war, auch mit Maske, auch mit Kapuze, ist aufgezeichnet worden und kann gefunden werden. Es gibt außerdem aus mehreren Städten die Berichte, dass Polizei die Handys von Passanten kontrolliert. Also die schauen, sind da Videos oder Fotos von den Protesten drauf, sie löschen solches Material. Sie schauen auch, sind westliche Messenger-Apps installiert, mit denen haben sich die Demonstranten ja vor allem verabredet zu diesen Demonstrationen. Also es wird zum Beispiel nach VPN-Apps geschaut. Also VPN ist sozusagen die App, mit der man dann freies Internet empfangen kann, natürlich auch verboten. Also diese Kontrollen, das alles dient natürlich auch der Einschüchterung der Proteste.
Sie bleiben die ganze Sendung bei uns zugeschaltet, also wir reden dann darüber noch weiter. Herr Gui, Sie haben auch noch Familie in China, waren vor Corona, also vor 3 Jahren, das letzte Mal im Land, denn danach ging es dann einfach gar nicht mehr. Wie nehmen Sie denn die Proteste jetzt wahr? Wie haben Sie damit gerechnet?
Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich damit nicht gerechnet, dass so viele Menschen auf einmal auf die Straße gingen. Und zwar, sie haben nicht nur gegen die Null-Covid-Politik demonstriert, sondern auch politische Forderungen gestellt. Das ist, hat mich wirklich sehr überrascht.
Was sind die Hauptforderungen?
Einige sollen in Shanghai gerufen haben, runter, oder beziehungsweise, dass die Regierung zurücktreten soll, dass der Staatspräsident Xi Jinping dafür verantwortlich gemacht werden soll. Vereinzelt hört man diese Forderungen. Zunächst mal muss man sich verbeugen vor diesen mutigen Menschen, die wirklich alles getan haben, alles riskiert haben, um einfach die politische Forderung zu stellen. Die Lage heutzutage, so wie ich das richtig höre, auch aus dem Kreis meiner Familie, ist, dass die Lage sehr ruhig ist. Das ist zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass Polizeipräsenz verstärkt ist. Auf der anderen haben die Menschen, glaube ich, die ersten Erfolge aus ihrer Sicht erzielt, dass sie gehört wurden. von der internationalen Gemeinschaft. Ne? Und dass die ausgerechnet in Peking, wo die auf Straße gingen, ist ja wo ein Viertel, wo sehr viele Diplomaten sind, wo die Botschaften sind. Und dass zum ersten Mal eine internationale Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist. Und das liegt heute leider aus gegebenem Anlass ein bisschen in den Schatten, weil heute die Staatstrauer beginnt, weil der ehemalige Staatspräsident, Generalsekretär gestorben ist, also Jiang Zemin gestorben ist. Und die Staatstrauer wurde angeordnet, dass die Staatspropaganda einseitig nur über den Tod bzw. über die Trauerfeier berichtet und dass diese Corona-Demonstrationen leider ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Mhm. Aber es kann ja auch sein, dass sie wieder aufflammen, obwohl es so schwierig sein, ja. ist, also wo man ja eine Menge riskiert. Frau Jans, es war ja wirklich eher, kam es überraschend, weil man hat ja dann erst vorher im Oktober noch eben diese eindrucksvollen Machtbilder gesehen vom Parteitag und von Xi Jinping, der sich dann hat wieder wählen lassen oder wieder gewählt wurde. Wie bewerten Sie das aus politischer Sicht, was dort passiert jetzt?
Also ich war auch überrascht über die Bilder, weil wir ja durchaus wenig aus China auch dieserlei Videos von Demonstrationen sehen. Das ist ja nichts, was dort Häufigkeit hat. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir am Wochenende noch mehr bei Twitter verfolgen konnten und es jetzt schon wieder weniger wird, das liegt einerseits, das hat die Kollegin in Beijing ja richtig beschrieben, dass die Zensurmauer wird wieder hochgefahren, aber ich glaube, das, was wir jetzt politisch, Sie fragten nach der Bewertung, das, was meine erste Bewertung immer ist, wir müssen versuchen, Verstärker zu sein für die Menschen in China, die protestieren, weil die nur bedingte Möglichkeiten haben. Und ich frage mich dann immer, wie groß der Druck eigentlich in diesem Land sein muss, dass man trotz dieser Repression, und das wurde ja gerade eindrucksvoll nochmal geschildert, trotz Verfolgung, Anrufe zu Hause, auch ja möglicherweise Konsequenzen, man verliert vielleicht seinen Job, man bekommt keine Wohnung mehr, das zahlt ja alles negativ ein auf dieses Social Credit System, trotz allem auf die Straße geht und für Freiheit oder für Veränderungen demonstriert. Also da waren ja Rufe laut, nieder mit Xi Jinping. Da ging es nicht mehr nur um Corona. Das war sicherlich der Anlass, aber
vielleicht können Sie es nochmal erklären, das No-Credit-System, das ist ja, jeder sammelt ja Punkte sozusagen.
Ja, im Grunde wird gesellschaftliches Verhalten, dass das System befürwortet, positiv bewertet, wenn man sich entsprechend des Systems verhält, an Regeln hält und sobald man das nicht tut, gibt es Punktabzug, sage ich es ganz platt. Aber das Verhalten wird bestimmt durch die kommunistische Partei, was vorgesehen ist. Das geht so weit, ich mache nur ein Beispiel, weil es so irre ist eigentlich. Wenn jemand zu häufig den Hintereingang seines Hauses benutzt, gibt es Punktabzug. Wenn jemand zu häufig den Vordereingang benutzt, gibt es auch Punktabzug. Also wir haben darüber mal in einer Ausschussanhörung im Menschenrechtsausschuss gesprochen. Also die Art, wie das System versucht, die gesamte Bevölkerung zu gängeln, wird im Grunde in diesem System sehr deutlich. Und da ist kaum Raum für freiheitliche Luft und dennoch protestieren die Menschen.
Dennoch protestieren die Leute, weil man merkt, das Land leidet vor allen Dingen auch unter der Null-Covid-Politik. Deshalb die Frage an Sie, Herr Kurz, wie geht es dem Land eigentlich wirtschaftlich? Also was hat Corona mit die Null-Covid-Strategie mit dem Land gemacht?
Ja, die Null-Covid-Strategie hat ganz akut dazu beigetragen, durch diese massiven Lockdowns, dass viel Sand ins Getriebe gekommen ist. Das heißt, dass hier wirklich Lieferketten dann auch unterbrochen worden sind. Wir sehen, dass die Industrieproduktion darunter leidet. Auch der Einzelhandel, also der Konsum, das, was sich die Menschen dann kaufen können, geht eher seitwärts, als dass wir die Weiterentwicklung der Jahre davor sehen. Aber es ist leider nicht nur die sehr restriktive Covid-Politik, die dem Land zu schaffen macht, sondern mit dem Machtwechsel zum jetzigen Präsidenten vor 10 Jahren hat man auch den Hebel umgelegt, weg von dem eigentlichen Wachstumsmodell. Da war ja China auf einem sehr, sehr guten Weg, aufzuschließen zu den bereits hochentwickelten Ländern der Welt. Das war sehr eindrucksvoll. Das hat aber die Ursache gehabt in den privatwirtschaftlichen Kernen dieser Ökonomie, die tatsächlich gewachsen sind und eben nicht die unproduktiven großen Staatsbetriebe. Und seit 10 Jahren versucht man eben auch, nicht nur eben im politischen Bereich, sondern eben auch im ökonomischen Bereich, immer stärker interventionistisch einzugreifen, stärker zu lenken. Und das droht eben diesen Produktivitätsschub zu dämpfen. Und deshalb muss man sich von dieser Seite her eben nicht nur, muss man sich eher Sorgen um China machen als vor China.
Also weil es dem Land eben wirtschaftlich schlechter geht, als man es erwartet hatte.
Das Land bleibt auf jeden Fall unter seinen ökonomischen Möglichkeiten. Mhm. Es altert ja sehr stark. Ja. Wir sind vermutlich in diesem, vielleicht im nächsten Jahr, so auf dem Scheitelpunkt der Bevölkerungsentwicklung.
Also die Bevölkerung schrumpft.
Und dann geht es dramatisch abwärts. Mhm. Und die Sorge ist ja, dass China schneller altert, als es reich wird. Mhm. Und deshalb brauchen sie eigentlich jeden Wachstumspunkt. Mhm. Und derzeit verspielen sie einfach zu viel.
Ja, Frau Steimer, ist das ein Punkt, wo, den Sie auch merken, dass es eben dass das wirtschaftliche Wachstum oder die wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr so positiv ist? Ist das auch ein Teil der Wut, die sich da entlädt, oder spielt das keine Rolle?
Doch, das ist definitiv so. Also gerade also nach jetzt fast 3 Jahren Pandemie, man muss vielleicht nochmal klar machen, die Menschen, die im Lockdown sitzen, können ganz häufig nicht arbeiten. Also und dann heißt das auch, sie sind in ihrer Wohnung eingesperrt und können kein Geld verdienen. Wir haben mit mehreren Menschen schon Interviews gemacht, die halt sagen, ich habe kein Einkommen mehr, aber alle meine Kosten laufen natürlich weiter. Es gibt dann staatliche Unterstützung, die funktioniert mal besser, mal weniger gut. Aber das ist natürlich was total auf den Konsum drückt. Also wenn ich einfach diese Unsicherheit habe, auch nicht zu wissen, wann muss ich das nächste Mal wieder zu Hause bleiben, wann habe ich da wieder Verdienstausfälle. Und was es vor allem besonders hart trifft, ist natürlich alles, was Restaurants, Tourismus, was diese Branche angeht. Da ist einfach gerade nichts mehr zu holen. Und da merken wir auch, wenn wir mit den Leuten sprechen, einen totalen Pessimismus. Also da ist einfach auch keine Hoffnung, keine Aussicht, dass das jetzt schnell besser wird. Und das drückt natürlich total auf den Konsum. Mhm.
Frau Jensen, Sie haben vorhin gesagt, wir müssten gucken, ob wir Verstärker sein können für diese Bewegung. Wie könnte man das denn machen?
Verstärker meinte ich in erster Linie das weitertragen, was die Menschen zu dem Zeitpunkt, wo die Zensur zuschlägt und die Kommunikationsmauern so hoch sind, dass die Worte nicht rüberhallen, wenn ich jetzt bildlich bleiben darf. Dass wir das weitertragen. Also wir können ja hier frei im Deutschen Bundestag, frei in der Presse, in den Nachrichten darüber sprechen, wie die Lage in der Welt ist, wie wir sie bewerten. Das können wir definitiv machen. Und darüber hinaus erarbeitet die Bundesregierung ja gerade eine China-Strategie, mhm. die lange überfällig war, die Union, vor allen Dingen auch die Kanzlerin, in den 16 Jahren so in der Form nicht vorgelegt hat und ich glaube deswegen auch wertvolle Zeit verspielt hat, die wir jetzt ein Stück weit aufarbeiten müssen und das möglichst schnell. Denn auch in der Wirtschaft wird ja darüber gesprochen, wenn man mit Verbänden spricht, die nehmen gerade eine veränderte Lage ja auch wahr, was die Aktivität der Kommunistischen Partei, Mitglieder in den Firmen, auch in deutschen Firmen, in europäischen Firmen, in China angeht. Mhm. Da wird es gerade aktiver. Das Boardmember gab es schon immer der Kommunistischen Partei in jeder Firma, aber die verlangen mehr und mehr Mitsprache, wollen Informationen haben. Und das ist etwas, glaube ich, was uns zumindest besorgen muss, weil diese Entwicklung, die kommt ja nicht von ungefähr, mhm. sondern...
Das ist genau dieser zunehmende Interventionismus, den ich vorhin angesprochen habe. Aber klar ist auch, die Veränderungen, die müssen schon aus China selbst kommen. Wir können die, also großes Land wie China, können wir jetzt nicht von außen durch unsere Politik in bestimmte Bahnen lenken. Ich gebe Ihnen recht, man kann das unterstützen, aber letztendlich muss der Reformwille, der muss aus der Bevölkerung selber kommen.
Aber wenn Sie sagen, der Reformwille muss aus der Bevölkerung, ist ja trotzdem die Frage, wie wir mit unserem wichtigsten Handelspartner umgehen sollten. Und es gibt ja jetzt, weil Sie das gesagt haben, die China-Strategie zum einen des Auswärtigen Amtes, aber heute wurden ja auch Pläne aus dem Wirtschaftsministerium bekannt, dass der Wirtschaftsminister sagt, wir müssen da, sollten weniger abhängig sein. Es wurde vor einer Annexion Taiwans im Jahr 2027 gewarnt. Herr Gui, wie haben Sie das aufgenommen, dass man jetzt sagt, wir müssen jetzt ganz klar, will die Bundesregierung weniger Abhängigkeit in China?
Wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich die Lage an der Taiwanstraße etwas anders. Ich glaube nicht, dass ein akuter Krieg drohen würde. Es war schon seit 1949, seitdem die Volksrepublik gegründet wurde, da gab es die Spannung, dass zwischen dem Festland und Taiwan zwar beide beanspruchen, dass sie das eine China ist, mhm. und die militärische Spannung gab es schon immer. Nur es hat eine andere Qualitätsstufe erreicht, nachdem China eine sogenannte Anti-Spaltungsgesetz verabschiedet hatte. Und dieses Gesetz hat ja die Volksbefreiungsarmee sozusagen legitimiert, auch mit Waffengewalt die Wiedervereinigung zu erreichen. Und da ist es eine andere Schwelle erreicht. Aber ich sehe bei weitem noch nicht so, dass wirklich ein Krieg droht, was jetzt hier in Europa passiert, dass Russland einfach
die Ukraine... Also das war 2027
Die Idee gab schon immer, deswegen 2027, weil es immer spekuliert, dass Xi Jinping vor Ende seiner dritten Amtszeit irgendwie eine Wiedervereinigung erlangen möchte. Ja, das ist aber wirklich sehr spekulativ. So offiziell hat er so nirgendwo öffentlich, weder über die Staatspresse noch woanders, kundgetan. Also von daher kommt dieses Jahr 2027. Also ist wahrscheinlich ein Argument, Taiwan ist immer ein Argument hier, aber Taiwan ist selbst eine Demokratie, die ja selbst sehr gut funktioniert und läuft. Und die Präsidentschaftswahlen steht demnächst auch noch an. Also ich glaube nicht, dass China auch wirklich mit Waffengewalt Taiwan angreift.
Aber er hat es nicht ausgeschlossen.
Das muss man
auch, glaube ich, zur Kenntnis nehmen. Er hat es nicht ausgeschlossen.
Dafür ist das Gesetz da. Ne? Deswegen hat man Gesetz gemacht, um zu sagen, ich darf es, aber ich tue es nicht. Und dieses Gesetz ist deswegen da, weil in Taiwan die Politik so gespalten ist, es gibt die Hälfte, die gerne hier Taiwanesen bleiben, die anderen möchten gerne möglicherweise mit China ein bisschen, mit dem Festland China ein bisschen näher kommen. Also das Gesetz ist einfach zur Abschreckung. Jedes Mal, wenn die Wahlen anstehen, dann wird immer aus dem Ärmel gezaubert, entweder Raketen drohen oder was. Aber das ist in den letzten Jahrzehnten ist gar nicht gäbe.
Aber Tatsache ist natürlich, dass wir wirtschaftlich extrem abhängig sind.
Richtig,
dass die ganze Halbleiterproduktion, all das brauchen wir aus Taiwan im großen Umfang und auch andere Dinge, die aus China kommen. Herr Kurz, wie bewerten Sie das, dass die Bundesregierung sagt, wir müssen klarer, weniger abhängig sein? Das hat natürlich auch mit den Entwicklungen in Russland zu tun, dass man denselben Fehler nicht zweimal machen möchte.
Also weniger abhängig sein sollte jetzt nicht bedeuten, sich völlig aus dem China-Geschäft zurückzuziehen. Zum einen, hier ist auch der Vergleich nicht so gut gelungen, wenn man sagt China versus Deutschland. Wenn, dann müsste man China im Außenwirtschaftsverkehr ja mit der Europäischen Union vergleichen. Und da spielen beide in einer ähnlichen Liga. Und da sind auch beide voneinander in ähnlichem Umfang abhängig. Also es ist nicht nur so, dass wir von China abhängig sind. China ist auch von der Europäischen Union abhängig. Darin ist Deutschland dann der größte Teilraum. Aber letztendlich sind wir eben nicht auf Gedeih und Verderb hier den Chinesen ausgeliefert. Klar, wir müssen jetzt auch sehen, für seine schiere Größe kann China nichts. Es sind 1,4 Milliarden Menschen, die sich jetzt in den vergangenen Jahren auch ökonomisch wachsend entwickelt haben. Und die wollen natürlich auch zu mehr Wohlstand weiterhin kommen. Das ist ja auch vollkommen berechtigt, so wie das alle anderen Länder eben auch wollen. Und für diese schiere Größe selber kann China nichts. Das heißt, dass wir etwa 10% unseres Außenhandels mit dem zweitgrößten Wirtschaftsraum der Welt betreiben, das ist jetzt auch nicht irgendwie besonders auffällig. Man würde sich eher wundern, wenn wir dort sehr wenig Handel betreiben würden. Nehmen Sie mal die vier Visegrad-Staaten, mit denen haben wir noch viel intensivere Handelsbeziehungen. Das heißt, nur weil China groß ist, muss noch lange keine Bedrohung sein.
Okay. Wie wird denn der EU-Ratspräsident Michel war jetzt ja gerade in China. Ist die Frage, wie schaut man von China aus nach in die EU, Frau Steimer? Und versucht man da noch mehr sozusagen den Handel zu intensivieren? Oder gibt es da auch Punkte, wo man ja vielleicht eine andere Haltung bekommt?
China hat ja immer eine sehr pragmatische Herangehensweise zu sagen, es gibt da natürlich Themen, wo wir uns nicht einig sind, aber lasst uns doch das auf der Handelsebene so fortführen, wie wir da die guten Erfahrungen gemacht haben. Interessant ist gerade in die Diskussion um die neue China-Strategie Deutschlands, dass das hier durchaus sehr beachtet wird. Also es gibt da immer wieder Fragen zu, das hören wir auch aus verschiedenen Ecken, dass da immer wieder nachgefragt wird und was kommt denn jetzt und was hat man dazu zu erwarten und auch als jetzt diese ersten Entwürfe veröffentlicht wurden, hat das hier tatsächlich einen Widerhall gehabt, auch in den Medien. Also das ist was eine große Beachtung findet, weil das natürlich eben ausschlaggebend ist, wie die Wirtschaftsbeziehungen sich weiterentwickeln werden.
Befürchtet man da, dass sich die EU oder dass sich dann konkret auch Deutschland mehr zurückzieht?
Ja, das ist ganz klar eine Befürchtung. Also gerade auch, wenn wir jetzt auf den Besuch von Olaf Scholz schauen, da war China natürlich sehr zufrieden, wie das gelaufen ist, dass er da war als der erste große Westliche, auch seit Beginn der Pandemie, kurz nach dem Parteitag, dass dieser Besuch gelaufen ist nach Chinas Spielregeln mit den ganzen Corona-Restriktionen, die das Land dem Besuch auferlegt hat und die ihn ja auch durchaus schwierig gemacht haben, dass er auch nicht so aussah, wie er normalerweise aussieht, dass Olaf Scholz mit einer Wirtschaftsdelegation zusammenkam. Das ist natürlich auch die Hoffnung, dass die guten Wirtschaftsbeziehungen, wie sie unter Merkel viele Jahre stattgefunden haben, so weitergeführt werden können.
Mhm. Frau Jensen, würden Sie denn sagen, man braucht da einen härteren Bruch und man sollte versuchen, klar die Abhängigkeit zu reduzieren? Oder ist das, wir haben das ja bei der Diskussion um das Hamburger Containerterminal mitbekommen, jeder dritte Container, der nach Hamburg geht, kommt aus China. Also würden Sie sagen, da müssen wir eigentlich wirklich grundsätzlich umsteuern?
Also was die China-Strategie, um einmal in diesem Bild zu bleiben, versucht zu leisten, ist nicht, das ganze Problem zu lösen. Das schaffen wir nicht mit 70 Seiten, auch nicht mit 100 Seiten. Ich glaube, der erste Schritt ist, festzuhalten, die China-Strategie der Bundesregierung ist eigentlich ressortübergreifend angelegt. Die wird zwar maßgeblich im Auswärtigen Amt geschrieben, aber die Kolleginnen und Kollegen dort haben auch andere Fachressorts selbstverständlich mit eingebunden. Sonst würde es keine China-Strategie sein, sondern ein politischer, diplomatischer Teil im Umgang mit der Volksrepublik. Deswegen würde ich auch vorschlagen, dass das BMWK und das Auswärtige Amt vielleicht noch mal korrespondieren, weil das aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, jetzt ein weiteres Papier von Kabinettsebene oder von Ministeriumsebene zu machen. Das Bildungsministerium war daran beteiligt, auch Länderkolleginnen und Kollegen waren beteiligt.
Aber weil wir wollen ja einen stringenten Weg. Was ist Ziel, zu sagen, wir wollen unabhängiger sein, wir wollen nicht mehr den Fehler machen, den wir in dem Energiesektor mit Russland gemacht haben? Ist Ziel, wir wollen nicht Handel treiben mit einem Land, das seine Bevölkerung gängelt? Also was ist Ziel?
Das Ziel ist, da würde ich so ein bisschen anknüpfen, das, was Sie vorher sagten, nicht aus China rauszugehen. Das ist absolut unrealistisch und ich glaube, da muss man tatsächlich pragmatisch sein. Aber das, was wir beeinflussen können, ist ja, die zu diversifizieren. Wir haben heute gerade im Bundestag CETA ratifiziert. Wir können ja unsere Handelsabkommen mit Kanada, weitere sollen folgen. Wir wollen auch TTIP 2.0. Vielleicht suchen wir uns einen anderen Namen. Wir wollen mit Mexiko, mit Brasilien Freihandel treiben. Ich glaube, das war ja das, was der Kanzler auch sagte mit not putting putting eggs in different baskets. Oder ich kann es gerade nicht so schön formulieren, wie er das tat.
Eier verteilen, Risikoverteilung.
Also genau, man stellt sich breit auf. Und ich glaube, das sollten wir auch mit Blick auf China machen. Und dennoch muss man sagen, wenn die EU der Sparringspartner zur Volksrepublik ist, dann müssen wir trotzdem dafür sorgen, auch auf EU-Ebene, dass das Level Playing Field ein ebenbürtiges ist. Und das hat ja mit dem Investitionsabkommen, was ja die Kanzlerin noch kurz vor Ende der deutschen Ratspräsidentschaft versuchte, das sei nicht geschafft, weil das für europäische oder auch für deutsche Firmen einen Nachteil in China gegeben hätte. Und deswegen war das eigentlich ein Fehler. Also dieses Level Playing Field diversifizieren und mehr mit Demokratien in der Welt einfach freien Handel treiben, weil das ist am Ende das, was unsere Stärke dann ausmacht. Und dann können wir auch mehr Regeln bestimmen, zu denen wir mit Menschenrechten und internationaler Ordnung kommen wollen.
Herr Gull, das ist der Weg. Ist das ein guter Weg oder könnte das funktionieren, dass man über wirtschaftlichen Druck letztendlich dann auch die Innenpolitik in China verändert oder ist das naiv?
Ich glaube, China kann sich nur verändern, wenn das Land selbst will. Ich glaube, man kann draußen nicht wirklich viel machen. Was wir machen könnten, ist, was Frau Jens ihm gesagt hat, wir sind Verstärker für diese Stimme, die in China selbst nicht gehört werden. Und die müssen wir verstärken und an die internationale Gemeinschaft weitergeben. Was den Handel betrifft, wie wir das Ziel erreichen. Ich bin auch genau im wirtschaftlichen Leben ein Pragmatiker. Ich bin der Meinung, dass wir gerne kritisch und immer wieder auf die Menschenrechtslage in China schauen. Und dabei müssen wir immer das klare Ziel vor Augen haben. Wir reden über die Menschenrechte in China, nicht nur einfach zu sagen, schau mal her, falsch, mach anders. Sondern wir müssen nicht nur über China reden, sondern mit China reden. Und China, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter herholen, in dem asiatischen Kulturkreis, dann denkt man sehr an schwarz oder weiß. Denkt man zum Beispiel an Yin und Yang. Entweder bist du mein Freund oder bist du mein Feind. Mit dem Freund rede ich immer. Wenn du mein Feind, gibt es keinen Austausch. Schlimmer wäre, wenn China die Türen zumacht und sagt, wir reden nicht mehr mit Deutschland über den Marienstein. Deutschland hat in den vergangenen Jahren immer sehr gute Erfolge erzielt, zum Beispiel, dass man einen Mechanismus etabliert hat, nennt sich der Menschenrechtsdialog mit China. Und da hat man inzwischen, die Themen sind nicht mehr immer aus meiner Überzeugung nicht immer treffend, aber wir haben diesen Mechanismus, den könnte man nutzen. Und das hat nicht jeder. Und was
aber das hat man mit Russland auch versucht, Wandel durch Handel. Und das hat eben auch gar nicht funktioniert. Oder kann man das nicht vergleichen? Ja.
Wandel und Handel, es kommt darauf an, was man verändern möchte. Handel geht immer. Handel ist immer der Türöffner. Stellen Sie sich mal vor, wenn die Volkswagen vor 40 Jahren nach China ging, um einfach ein Joint Venture zu gründen. Und da hätten die deutschen Autobauer in China heute nicht so einen Riesenerfolg. Und dann mussten wir immer den Mut haben zu sagen, wir gehen dahin in einem Markt, wo die Menschenrechtslage nicht so sein, wie wir uns wünschen. Aber wir sind immer da, um zu zeigen, wie wir es machen. Das hat der Volkswagen vorbildlich gemacht. Und andere auch. Deutsche Investoren haben nicht nur den Arbeitsschutz mitgebracht, die haben ja hier die Gehälter mit angepasst und auch das ganze soziale Belange haben sie vorbildlich gemacht, damit man weiß, wie es in Deutschland funktioniert. Und da sind die ersten Botschaften jenseits von der Politik. Und das weiß man auch in China. Es gibt so viele Klischees über deutsche Investoren, dass Deutschland so ein tolles Land ist. Deutschland hat in China ein sehr, sehr gutes Image. Wenn man mit normalen Menschen spricht, wenn man mit Deutschen spricht, dann zeigt man nur den Daumen, alles gut.
Herr Kurz, wie viel Druck kann man ausüben, wenn das so positiv ist, das Image? Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, da muss die Wirtschaft auch ja mehr Verantwortung übernehmen, dass sie auf diese Menschenrechtsverletzung, auf all das aufmerksam macht, dass sie da Druck ausübt? Oder sagen Sie, das ist einfach überhaupt nicht die Aufgabe der Wirtschaft?
Über Druck kann man da relativ wenig erreichen, zumal bei einem so großen Land. Aber man kann eben miteinander in den Austausch kommen. Stellen Sie sich mal vor, da ist jemand auf Parteilinie, dem wurde die ganze Zeit gesagt, nur weil wir hier ein autoritäres Regime haben, haben wir hier Harmonie, haben wir überhaupt ein funktionsfähiges Gemeinwesen, dann kommt dieser Mensch wegen Handelsbeziehungen mal hier nach Westeuropa und stellt fest, oh, eine liberale Demokratie, die Menschen können sich frei äußern und überall ist Wohlstand. Das ist doch ein viel nachdrücklicheres Argument für das, was wir uns für eine freiheitliche Gesellschaft vorstellen, als immer den erhobenen Zeigefinger nach Peking zu tragen. Und deshalb, klar, Wandel durch Handel, das ist kein Automatismus, aber ein sehr begünstigender Faktor und den würde ich auch nicht unterschätzen. Der braucht eben Zeit.
Aber in Russland sind wir damit gegen die Wand gefahren.
Naja, was heißt gegen die Wand? Da war es nicht erfolgreich. Wir wissen ja nicht, wie es gekommen wäre, wenn wir uns vor 20 Jahren völlig aus Russland zurückgezogen hätten und wir jetzt lauter Nordkoreas auf der Welt entstehen lassen. Das wäre jetzt mein Gegenbeispiel. Also in Nordkorea haben wir praktisch alle Brücken abgebrochen. Wir sehen aber nicht, dass das Land sich deshalb irgendwie schneller dem Westen oder unseren Werten öffnet. Noch einmal, es ist keine Garantie, aber es ist ein Weg, wie wir mit unseren Ideen dort vordringen und die Demonstrationen, ich würde die jetzt nicht überbewerten, aber die sind eben auch ein Ruf nach Freiheit. Und das kommt eben auch daher, dass die Menschen wissen, es gibt dort an anderen Teilen der Welt andere gesellschaftliche Systeme, die mehr Freiheit mit mehr Wohlstand vereinbaren können.
Das heißt aber, dass Sie dann sich gegen die Strategie von Habeck aussprechen würden, dass die deutschen Firmen weniger abhängig sein sollten?
Ich habe ja gesagt, die sollen sich nicht zurückziehen. Man muss hier die Unternehmen aber auch nicht zum Jagen tragen. Deshalb bin ich so ein bisschen kritisch. Denn wenn Sie auf die jüngsten Unternehmensbefragungen schauen, dann haben die allermeisten Unternehmen, die im China-Geschäft unterwegs sind, ja selber verstanden, gerade jetzt auch nach der Erfahrung in Russland, dass man sich etwas diversifizierter aufstellen muss. Also China plus eins ist da dann das Schlagwort. Also immer noch einen weiteren Lieferanten zu haben, das ist im Zweifel auch wichtiger als bei den Absatzmärkten. Da mache ich mir ohnehin weniger Sorgen. Aber das wissen die Unternehmen auch selber. Die muss man jetzt nicht noch durch staatliche Vorschriften da zu sehr einschränken. Und was die Investitionstätigkeit angeht, Chinas hier in Deutschland, ich glaube, das wird vollkommen überschätzt. Also der Anteil chinesischer Direktinvestitionen an den gesamten deutschen Direktinvestitionen, die in unser Land kommen, der ist so gering. Costco ist ja gerade formuliert worden genannt worden.
Das war die Firma,
worden, die in Hamburg den Container-Terminal aber jede weltweit aktive Reederei hat typischerweise auch Beteiligungen an Standorten. Das macht auch betriebswirtschaftlich Sinn. Und wir müssen den Chinesen dann schon zugestehen, dass das, was andere für ihre Geschäftsmodelle für sinnvoll erhalten, dass sie das eben auch machen. Mhm. Und wir wittern dann immer eine üble Strategie dahinter. Da sollten wir uns auch vielleicht nicht zu sehr ja, davon leiten lassen, dass das so ein Reich des Übels wäre, was uns immer nur in Abhängigkeiten zwingen.
Okay, ich würde ganz gerne Frau Steimer einmal noch dazu holen und dann Sie natürlich sonst, weil sie hat den Nachteil, dass sie zugeschaltet ist. Frau Steimer, wenn wir das jetzt so hören, wie, mit welcher Erwartung oder was erwarten denn zum Beispiel die Menschen der Protestbewegung? Gibt es da was, wo Sie sagen, da könnten auch durch wirtschaftliche Nähe oder wirtschaftliche Verbundenheit könnte man uns helfen, unsere Ziele zu erreichen?
Ich wollte gerade noch ergänzen, ich finde diesen Blick in die andere Welt ganz spannend, weil ich glaube, dass ein vielleicht Mitauslöser für den Zeitpunkt der Proteste vielleicht auch die Fußball-Weltmeisterschaft sein kann. Also das ist wirklich für viele Chinesinnen und Chinesen auch ein Blick in das Leben, das mit dem Coronavirus in anderen Ländern einfach ganz anders aussieht. Also der Blick in volle Stadien, in die Ränge, wo die Menschen ohne Masken sitzen. Es gab im chinesischen Staatsfernsehen sogar, gibt es so Vergleiche, wie das Signal aussieht. Also dass sowas auch ausgeschnitten wird. Am Anfang gab es auf Douyin, so dem TikTok-Pendant, auch erste Videos, wo sozusagen Ränge geblurrt waren, um das nicht so deutlich zu machen. Ich glaube, dass es für viele wirklich auch der Blick ist, so sieht das in anderen Ländern aus, die inzwischen eine andere Strategie fahren, mit diesem Virus zu leben. Und das ist schon auch wirklich ein entscheidender Blick. Und zu dem anderen Aspekt, zu dem positiven Image, das würde ich total unterstützen. Also wir merken das auch, wenn wir als Drehteam unterwegs sind. Als ausländisches Journalistenteam hat man eigentlich schlechte Karten in China, weil natürlich die Staatspropaganda den Menschen erzählt, die verbreiten nur Lügen, sprecht auf keinen Fall mit denen. Das ist natürlich nicht überall so. Wir werden ganz oft sehr freundlich empfangen, aber wirklich ist Deutschland ganz, ganz häufig ein Türöffner. Also es ist immer die Frage, wo kommt ihr her? Und wenn man dann auch irgendwie zumindest mal 3 Wörter Chinesisch sprechen kann, wird man auch sofort sehr, sehr nett aufgenommen. Und dann ist das Erste, was wir hören, wenn wir sagen, wir sind aus Deutschland, meistens irgendein bekannter Fußballername zum Beispiel und Merkel. Also Merkel ist auch wirklich ein Name, der dann ganz häufig fällt. Und das ist wirklich dieses positive Image, das ich total bestätigen würde, dass wir als Deutsche in China absolut so erfahren.
Aber gibt es eine konkrete Erwartung an Deutschland dann?
Wir haben einen schönen Dreh gemacht, kurz vor dem Besuch von Olaf Scholz, wo wir genau danach gefragt haben. Und ich erinnere mich an einen, wir waren in so einem typisch deutschen Brauhaus und haben mit einem Chinesen gesprochen, der dann sagte, ja, Merkel und super. Und wieso müssen wir uns denn streiten? Es läuft doch super mit der Wirtschaft. Lass uns das doch einfach so weitermachen. Das ist jetzt so eine sehr typische, aber ein bisschen klischeehafte, aber eine Stimme, die wir ganz häufig so hören. Klar.
Okay. Klingt sehr originär, das höre ich ziemlich oft aus dem Freundeskreis. Das lassen wir weitermachen mit der Handelsbeziehung. Ich persönlich hätte ein bisschen Probleme mit dem Wort Abhängigkeit. Ich glaube, Deutschland ist nicht wirklich von China abhängig. Die ganze Welt ist von China abhängig. Diese Abhängigkeit oder diese Interdependenz würde ich nicht ab Abhängigkeit bezeichnen, sondern das ist die natürliche Folge der Globalisierung. Wenn wir sagen, wir sind alle für die Globalisierung, wir sind für eine international organisierte Lieferketten, wir müssen damit leben, dass einzelne Länder in dieser Lieferkette sind, die wir nicht so gerne mögen, die andere Systeme haben, andere politische Ordnung haben, die anders als wir sind, aber die sind automatisch Teil der Lieferkette. Der Groteske dabei dran ist, dass diese Lieferkette eigentlich das Ergebnis der unternehmerischen Aktivitäten sind, ohne dass die Regierung aktiv das zu lenken, weil die Unternehmen suchen die billigsten Anbieter auf dem internationalen Markt und sorgt dafür, dass die Waren pünktlich geliefert werden. Und das ist die Folge der Globalisierung. Ich würde sagen, mal ein bisschen großzügiger, weil China ist in dem Sinne auch von Deutschland abhängig. Stellen Sie sich mal vor, 14 Millionen Arbeitsplätze, die Statistik, die ich gelesen habe, sind von Deutschland, von der Europäischen Union abhängig. Also das ist, wer ist von wem mehr abhängig?
Würde die dann Antwort aber dafür sprechen, dass Deutschland und die EU mehr Einfluss nehmen könnten?
Ich wollte auf diesen Aspekt, Wandel durch Handel ist gescheitert. Ich glaube, man kann es ja genauso gut andersrum drehen. Auch China versucht ja, Wandel durch Handel nach ihrer Lesart zu machen. Die machen ja nichts anderes in der Welt. Es gibt 2 Wirtschaftskreisläufe, einen internen, einen externen. Und ich möchte Ihnen in einem Punkt widersprechen, dass ich schon wahrnehme und auch in Gesprächen immer wieder feststelle, dass bestätigt wird, dass alles, was von China gerade ausgeht, sei es jetzt wirtschaftlich als auch gesellschaftlich, schon einen langfristigen Plan zu haben scheint. Es sind schon mehrere, also Mosaiksteine, die das Bild vervollständigen. Und deswegen möchte ich auch sagen, dass das Costco eine Debatte war, die sich sicherlich ein Stück weit Bahn gebrochen hat, weil man gerade auch in dieses Aus-Fehlern-Lernen-Argument anwenden konnte mit Blick auf Russland, dass man es überhaupt nicht vergleichen kann. Das ist, glaube ich, doch im zweiten oder tieferen Blick sehr klar. Aber dennoch ist eine Hafenbeteiligung an einem strategischen Knotenpunkt der Hafeninfrastruktur in Europa beispielsweise auch eines dieser Mosaiksteinchen. Und wir werden ja wohl hoffentlich nicht denken, dass China sich jetzt mit den 24,9% zufrieden geben wird. Es wird ja weitere Verhandlungen in den nächsten Jahren geben. Ja. Das ist ja nicht der Punkt. Ich möchte nur damit sagen, dass das etwas ist, wo wir, mein Kollege nennt es immer China-Stresstest, dass wir genau, und das, glaube ich, passiert auch in den Unternehmen, die sind ja nicht nur weltgewandt, sondern auch planen ja in die Zukunft. Und das müssen wir politisch machen, wie wir das auch von Unternehmen erwarten. Einen Blick in die Zukunft machen und bewerten, wo unsere Resilienzen größer werden müssen. Und das versucht auch die China-Strategie ein Stück. Ich glaube, wir müssen das dann aber auch mit Leben füllen und es nicht nur auf dem Papier stehen haben.
Ja,
das
aber wäre wichtig. Also hier ging es um die Beteiligung an einem Terminal und das eigentliche Investitionsrisiko liegt auf chinesischer Seite. Denn wenn es wirklich zu einem Konflikt käme zwischen Deutschland und der Europäischen Union auf der einen Seite und China auf der anderen Seite, dann würde man im Zweifel sehr schnell hier zu einer Enteignung schreiten oder eine sonstige Regulierung einführen, das den Weiterbetrieb dieses Terminals eben ermöglicht, wenn das im deutschen Interesse ist. Also da würde ich jetzt auch die Gefahr nicht so groß an die Wand malen. Und was die Stresstests angeht, die Unternehmen selber sollen das tun, werden sie auch tun. Auch die Kapitalmärkte schauen sehr genau da drauf. Sind einzelne Unternehmen sehr stark exponiert gegenüber einzelnen Ländern, zumal dann, wenn sie politisch problematisch sind, und werten das entsprechend ab. Da ist es dann aber wichtig, dass die Politik auch klar macht, wir werden euch auch nicht raushauen, wenn es schief läuft, wenn dann wird genau diese Disziplinierung über die Kapitalmärkte eben nicht erfolgen. Also wir haben ja auch eine eigene ordnungspolitische Aufgabe, sicherzustellen, dass die Unternehmen genau schauen, welche Risiken gehen sie ein. Und ein staatlicher Stresstest für die Abhängigkeit von Lieferketten, davor würde ich warnen. Denn wenn wir das dann tun, da kommen irgendwelche Ergebnisse raus. Und da, wo es dann am Ende wirklich mal problematisch wird, wird man wahrscheinlich nicht entdecken über einen solchen Stresstest. Dann gibt es ein Problem und die Unternehmen werden sagen, wir haben alles gemacht, was ihr von uns wolltet, ihr staatliche Aufseher. Jetzt ist es schiefgegangen, jetzt müsst ihr uns auch wieder aus der Patsche helfen. Und das sollten wir nicht, wir sollten nicht so in einen Modus kommen, dass am Ende das Risiko immer wieder beim Staat abgeladen wird.
Ich glaube, die ordnungspolitischen Instrumente hat der Staat alle freie Hand. Ich glaube, die Bundesregierung hat ja die Außenwirtschaftsverordnung auch mal schon angepasst und hat in der jüngsten Zeit ein paar Übernahmen von Chipsherstellern in Deutschland durch chinesische Investoren, bei dem einen Fall durch eine Tochtergesellschaft in Schweden, untersagt. Und das Signal wird in China falsch. Das ist falsch. Also wird anders interpretiert, zu sagen, Deutschland und China sind beide Exportnationen. Wir brauchen die Globalisierung. Und warum baut Deutschland künstliche Hürden bei solchen internationalen Kooperationen? Weil das sind die Fragen, die gestellt wurden. Und die kann man so nicht einfach vom Tisch.
Das sind im Übrigen auch Eingriffe in die Eigentumsrechte der deutschen Verkäufer. Das darf man dabei auch nicht übersehen. Also sie dürfen dann nicht mehr an den Meistbietenden in der Welt verkaufen. Das ist ja durchaus ein Eingriff in ihr eigenes Eigentumsrecht.
Wird gerne noch gleichermaßen gibt es aber auch Barrieren für Unternehmen, die in China investieren.
Ja, aber also, wir müssen, glaube ich, uns von einem verabschieden. Wir können nicht glauben, dass wir alles, was andere Länder in der Wirtschaftspolitik anders machen als wir und was wir aus guten Gründen auch für nicht marktwirtschaftlich halten, in irgendeiner Weise dann replizieren und sagen, das versuchen wir zu kompensieren, indem wir hier eigene Interventionen in Deutschland fahren. Erstens wird das in China die Politik gar nicht ändern. Und was ich viel problematischer finde, wir werden dann im Laufe der Zeit selber immer chinesischer, weil wir jede Intervention in China irgendwie replizieren. Also eine Subvention für irgendeinen Wirtschaftsbereich in China versuchen wir dann zu kompensieren, um ein Level Playing Field herzustellen, indem wir selber subventionieren. lasst uns nicht auf diesen Wettlauf sich einlassen, sondern im Zweifel dann die Chinesen die Lektion selber lernen, indem sie merken, dass das auf Dauer auch keine gute Strategie ist.
Ich würde gerne noch einen anderen Punkt in den letzten 5 Minuten besprechen, nämlich die Frage, wenn wir auf die Weltpolitik schauen, dann schauen wir natürlich jetzt auch gerade auf unseren Umgang mit Russland, mit diesem Angriffskrieg in der Ukraine. Welche Rolle kann China da spielen? Das war ja auch ein Thema des Besuches des Bundeskanzlers. Frau Steimer, spielt der Krieg überhaupt eine Rolle? Wird darüber viel berichtet? Und wie wird die Rolle Chinas da gesehen, um Einfluss vielleicht auf Russland ausüben zu können?
Ja, also China versucht da ja weiter den Spagat, den es seit Anfang an hat. Also kurz vor Kriegsausbruch haben sich Putin und Xi ja nochmal ihrer grenzenlosen Freundschaft versichert. Ich glaube, dass sich die Position nicht sehr geändert hat. Also es ist immer noch dieser Versuch, auf der einen Seite durchaus auch wirtschaftlich in Lücken vorzustoßen, die der Westen jetzt hinterlässt durch die Sanktionen. Auf der anderen Seite aber auch nicht so eine Rückendeckung zu geben, dass man sich mit westlicher Seite, vor allem mit diesem wichtigen Wirtschaftspartner für dieses Land, versaut. Also das ist die Position von China und die hält das Land ja auch weiter durch und versucht auf beiden Seiten das mitzunehmen, was sich da mitnehmen lässt.
Die Ölimporte sind gestiegen. Also da gibt es ja ganz klar eine Verbindung zwischen China und Russland. Frau Jensen, was haben Sie da Hoffnung, dass es da eine Möglichkeit gibt, Einfluss auf Russland auszuüben und dass wir das durch unsere Art, mit China umzugehen, beeinflussen können?
Ich habe immer den Eindruck, dass der Ordnungszwang, nenne ich das jetzt mal, der kommunistischen Partei nicht zu dem Vorgehen von Putin passt und dass wir deswegen da auch keine gute Resonanz haben. Ich glaube, an Stellen, wo sie zusammenarbeiten müssen oder von chinesischer Seite, Wertung, wird das wahrscheinlich auch weiterhin passieren. Aber man hat ja zum Beispiel beim doch ja fahrlässigen Umgang mit dem Atomkraftwerk in Saporizhia gesehen, dass auch, ich glaube, Xi selbst, das auch sehr kritisch gesehen hat, dass man schon merkte, okay, da ist irgendeine Art von Verantwortungsbewusstsein der Welt gegenüber, das da vielleicht noch in ihm ruht. Und deswegen würde ich die beiden nicht unbedingt auf dieser Ebene Augenhöhe sehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Lukaschenko und Putin, das passt auch nicht so wirklich. Das ist manchmal von Putins Gnaden und so, glaube ich, ist es manchmal von Xis Gnaden. Weil das doch unterschiedliche Systeme ja sind. Aber man merkt schon, dass Russland isolierter ist und China in der Abwägung, glaube ich, auch eher in der Kosten-Nutzen-Rechnung glaubt, dass es vernetzter bleiben muss, um auch ein Stück weit seine eigenen Ziele weiterhin in der Welt erreichen zu können. Deswegen, ich bin da unentschlossen, aber das wäre meine Subsumierung Stand jetzt.
Ich bin gespannt. Wie würden Sie es sehen, Chinas Rolle da?
Ich glaube, es ist der größte Erfolg, als der Bundeskanzler Scholz in China war, dass er sich mit Staatspräsident Xi Jinping darauf geeinigt hat, alles darauf hinzuarbeiten, dass Russland keine Atomwaffe einsetzt. Ich glaube, das ist schon mal ein großer Schritt. Und das liegt auch nicht im Interesse Chinas, dass Russland aus irgendeinem Grund, wie groß es auch sein mag, Atombombe abwirft. Daraufhin wird China arbeiten. Ich glaube, es ist schon eine sehr, sehr kleine Geste, aber große Auswirkungen, großes Signal an Russland und Putin, dass der Krieg sobald so schnell wie möglich zu Ende geführt wird und dass keine Atombombe eingesetzt wird.
Okay, also das wäre eine Möglichkeit, dass man da, also das ist schon mal ein guter Schritt, sagen Sie. Genauso wie Sie diesen Besuch des Bundeskanzlers auch als positiv sehen.
Richtig.
Genau. Schauen wir nochmal auf die Protestbewegung, auf die haben wir am Anfang geschaut. Viele denken ja dann nochmal an den 4. Juni 1989. Frau Steimer, ist sowas denkbar? Spielt das mit eine Rolle, die blutige Niederschlagung damals der Proteste am Platz des himmlischen Friedens? Das ist ja immer noch etwas, worüber nicht gesprochen wird, wenn ich richtig informiert bin. Also gibt es da irgendwie Parallelen?
Natürlich haben das viele im Kopf und viele sagen, die Proteste in diesem Ausmaß, das ist das erste Mal seit 89, dass wir das so erleben. Es gibt, glaube ich, ein paar Unterschiede. Das ist natürlich, wie sich die Welt seither weiterentwickelt hat, auch welche digitalen Fortschritte es seither gibt, also wie weiterentwickelt das digitale Überwachungssystem hier ist, was natürlich ein ganz großer Unterschied ist und auch in der Ausbildung der Sicherheitskräfte, was nochmal was ganz anderes ist. Sie sind eben auf sowas vorbereitet. Jetzt, das sieht man ja auch aktuell. Mhm. Also ich glaube, ganz akut sind diese Proteste jetzt für Xi oder für die kommunistische Partei, werden dem zuerst mal nicht extrem gefährlich, aber natürlich ist es was brodelt und so ein Funke, der schnell überspringen kann. Deshalb reagiert die Staatsführung ja auch so, wie sie gerade reagiert, weil sie merkt, dass das brodelt und wir müssen das einengen, bevor das mehr wird. Ja. Ich glaube, das Besondere ist tatsächlich, dass der Auslöser dieser Proteste, also es gibt ja in China immer wieder Proteste aus verschiedenen Gründen, aber normalerweise trifft es irgendeine kleine Gruppe. Und in diesem Fall ist wirklich das Besondere daran, dass diese strikten Corona-Maßnahmen einfach die ganze Bevölkerung betreffen.
Also das ist alle nicht
eine kleine Gruppe, sondern das ist für alle gleich.
Ja. Vielen Dank, Frau Steimer, für die Schilderungen aus Beijing und alles Gute Ihnen dort. Ich weiß, dass Sie noch was sagen wollen, aber wir sind am Ende der Sendung, Herr Gui. Deshalb. Aber wir werden bestimmt noch öfter über dieses Thema reden. Vielen Dank, Herr Kohls, Frau Jensen und Herr Gui. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt geht es hier weiter mit Phoenix der Tag. Bis dann. Tschüss.